Stegisch präsentieren. Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Episode 104. WM 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfreiheit im Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und direkt aus Graz könnte gar nicht sein, Stefan, weil, herzlich willkommen, ich bin draufgekommen, ich wohne in Graz so lange wie noch nirgendwo zuvor.
Hallo Alex Stegisch.
Ja.
Das klingt jetzt wie gerade nach einer, warte mal, du wohnst so lange in Graz wie noch niemals
no, wie noch woanders nirgendwo zuvor. Anders zuvor, ja. Ich bin ja erst relativ...
Gratuliert man zu so einer Aussage?
Weiß ich nicht, aber ich bin relativ spät ja erst zur Kroas sozusagen in die Stadt. Ja. Aber dann bin ich jetzt mal nachzählt, bin drauf gekommen, Moment mal, aber es sind schon so viele Jahre, weil ich ja schon relativ alt bin, dass sich das ausgeht, dass ich in Graz länger wohne als überall sonst. Ja? Das heißt, ich kam, und nachdem meine Kinder da auf die Welt gekommen sind und ich da Wohneigentum habe, kann ich wirklich sagen, ich bin Grazer eigentlich. Oder?
Ja, und ich glaube, ich freue mich jetzt für dich. Gell? Das
ja,
ist das schon, oder?
Ich habe schon gedacht eigentlich, dass du einen kleinen Kuchen oder irgendwas mitgebracht hättest, aber nichts.
Du musst mir solche Dinge vor der Podcast-Episode.
Muss ich da sagen, wann ich Geburtstag habe, oder was? Oder?
Hallo Alex, denke ich.
Hi, wir haben uns heute getroffen, um über Fußball zu sprechen. Über welche Art des Fußballs reden wir denn, Stefan?
In knapp 2 Wochen, nicht ganz, 1,5 Wochen, startet die Weltmeisterschaft 2023 der Damen in Neuseeland und Australien. Und wir werden euch heute einen knackigen Überblick über das geben, was bei dem Turnier so ansteht. Also Facts and Figures, wie es so schön heißt. Wir werden darüber quatschen, wer die Favoritinnen sind. Wir werden darüber quatschen, warum Österreich nicht dabei ist. Wir werden darüber quatschen, wo gespielt wird, wie gespielt wird, was zu erwarten ist. Und sowieso, wir werden über TV-Vergaben sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, dass es eigentlich gar nicht so leicht ist, gewisse Dinge zu recherchieren, weil die Medienberichterstattung gar nicht so üppig war bis jetzt im Vorfeld, sagen wir mal so.
Richtig, gar nicht üppig eigentlich, muss man sagen, ja. Also, wir haben schon mit wirklich Entsetzen eigentlich feststellen müssen, dass diese Weltmeisterschaft absolut unterrepräsentiert wird und das auch durchaus kategorisch. Das heißt, wir werden uns da ein bisschen detaillierter mit den TV-Rechten und Vergaben und so weiter beschäftigen und auch, was das alles für die Weltmeisterschaft zu bedeuten hat. Davor, lieber Stefan, haben wir aber natürlich immer die Frage, was in der Fußballwelt so passiert, aber heute frage ich dich mal, was generell in der Welt so passiert, was in deiner Welt so passiert,
Stefan. Was in meiner Welt so passiert?
Ich hab das Gefühl, du hast interessante Geschichten für uns.
Naja, ich glaube, ich weiß, worauf du abzielst. Und zwar war ich am Wochenende Konzert.
Ja?
Bei niemand geringerer als Harry Styles. Das Konzert habe ich mal reingezogen.
Ja, wie cool. Wie war es?
Es war sehr imposant.
Ja?
Ich muss wirklich sagen, es war ein rappelvolles Happelstadion. Mhm. Richtig gute Stimmung. Der Sound finde ich wie immer im Happelstadion so mittelprächtig. Mhm. Aber fette Bühne schon, coole Party. Coole Stimmung, na, aber cool.
Ja, fein. Ja, außerdem, was ja auch ganz wichtig ist, ist, wir sind wieder so ein bisschen was der down mit den jungen Leuten, weil das ist schon wirklich.
Ich mich sehr zeitgemäß gefühlt.
Ja, ich bin in einem Zeitungsartikel gelesen, dass da eigentlich nur junge Leute sind und Eltern cool. In Begleitung von jungen cool. Leuten.
Also, es waren extrem viele Leute dort mit ihren Eltern, ich habe das irgendwie cool gefunden, weil ich mir gedacht habe, ich habe das nie so gemacht.
Ja.
Ich habe das cool gefunden. Also
ja,
die Show war cool, es war eine richtig, richtig positive, gute Stimmung. Die Leute haben gut auf sich aufgepasst. Na, muss ich echt sagen, ich war restlos angetan und überzeugt und war ein richtig cooles Erlebnis.
Und das ist total wichtig, dass wir solche Sachen machen, weil es für uns nicht so was passieren wie bei der Weltmeisterschaft 2022, wo dann eine Eröffnungsshow ist mit Entertainern und Entertainerinnen, die wir gar nicht kennen. Ich bin nämlich kürzlich auf der Straße von einem Fan angesprochen worden von uns, der gesagt hat, was haben wir eigentlich gegen Musiker XY? Der die Eröffnung schon gemacht hat, ich habe den Namen schon vergessen. Und ich habe dort auch gesagt, ich weiß nicht, von wem du redest. Und dann, der die Eröffnung von der Weltmeisterschaft gemacht hat. Ah, ich habe ihn einfach vergessen, obwohl wir darüber geredet haben. Soll uns nicht mehr passieren.
Vor allem dir nicht mehr.
Vor allem mir nicht mehr. Vor allem aber halt stellvertretend, weil du warst ja beim Harry Styles Konzert.
Genau, aber das Harry Styles Konzert hat mich auf eine fußballspezifische Fragestellung gebracht. Und zwar war die Stimmung schon vor dem Konzert so gut, das heißt, es hat dann teilweise gereicht, dass einfach coole Musik über die Lautsprecher gedröhnt ist und die Leute haben mitgesungen. Und plötzlich ist die Welle durchs Stadion gegangen. Was mich zu dem Punkt gebracht hat, wann hat man denn eigentlich aufgehört, oder hat man aufgehört, oder ist es nur in meinem Umfeld, dass die Welle durchs Stadion geht?
Na, das hat man schon richtig aufgehört. Ich glaube, das ist so...
ein Relikt der 90er und Nuller Jahre?
Ich glaube, das ist so vor allem so ein Längsseitending. Das heißt, die Leute jetzt mit der Fankurve jetzt noch nicht so viel zu tun haben, die jetzt nicht irgendwas organisieren, die einigen sich dann am ersten auf die Welle. Und ich glaube, ist durchaus verpönt in Fanszenen, würde ich glaube ich sogar so weit gehen zu sagen.
Wenn ich dran zurückdenke, wie ich angefangen habe in den 90ern zum Fußball zu gehen, also in die größeren Stadien, da ist regelmäßig die Welle gelaufen. Ja. Durch das Stadion, wenn ein gutes Spiel war, eine gute Stimmung war. Und jetzt kommt, glaube ich, das gar nicht mehr an in den Sinn, dass beim Cup-Finale in Klagenfurt die Welle durchs Stadion geht.
Das ist sehr verpönt mittlerweile.
Ja. Ich bin gespannt. Ich werde mich mal mehr mit Laola beschäftigen müssen.
Ja, mach das unbedingt, unbedingt. Ja gut, Stefan, und damit uns die Kehlen nicht zu trocken werden, kommen wir zur ersten Rubrik.
Das Getränk der Episode.
Und zwar, normalerweise versuche ich also eine getränkte Episode, wenn es irgendwie geht, thematisch vorzubereiten. Das wäre zum Beispiel cool gewesen, ein neuseeländisches Getränk herzunehmen. Das L&P ist da ganz bekannt in Neuseeland. Das nennt sich, also L&P ist Lemon and Pear oder so. Es ist so Zitronen und Limonade quasi so artig. Und weil man das bei uns nirgends kriegt und ich mich ja nicht allzu sehr bemüht habe, das aufzutreiben, haben wir stattdessen was anderes gefunden. Und zwar eine selbstgemachte Zitronenlimonade. Aber warm, weil, wie du vor, im Vorfeld auf Sendung richtig gesagt hast, wenn es zu heiß draußen ist, dann muss man eher was Warmes trinken.
Also und was kann schlechter sein als eine warme Zitronenlimonade?
Ich glaube schon, dass es einige Sachen gibt, die noch schlechter sind, aber vielleicht nicht prompt.
Na, mag ich gern. Bin ich gut.
Ja, ich finde trotzdem das Kalt besser. Es wurscht, ob das im Körper hilft oder nicht. Gut, und dann schießen wir gleich weiter zur nächsten Rubrik.
Wird die Sendung kosten? Die Großen! 10, yes, ja!
Yes, ja. Wir haben heute die großen 10 Fußball-Musicals. Das war eine Idee von einem unserer Spielfreihörer. Stefan, erzähl uns mal, wer war das und um was geht's bei den großen 10 überhaupt?
Der liebe Alexander, also dein Namensvetter, hat sich bei uns gemeldet und hat sich erstens mal... was wir immer uns natürlich freuen, ein generelles Lob ausgesprochen. Das war auch der Betreff seiner Mail. Und der liebe Alexander gemeint, er findet es immer wieder cool, wenn er uns hört und er freut sich immer drüber und er hat eine großartige Idee. Und zwar hat er gesagt, er würde gern von uns wissen, was unserer Meinung nach die großen Musicals, die großen 10 Fußball-Musicals waren. Weil der Alexander hat uns da einen kleinen Einblick in sein eigenes Leben gegeben. Er hat gesagt, eigentlich ist er überhaupt kein Fan von Musicals, aber er ist quasi eingesprungen und in ein Musical mitgegangen. Und er hat gemeint, es war dann im Großen und Ganzen eh okay, aber so richtig anfreunden wird er sich mit dem Genre Musical nicht so wirklich. Und deswegen hat er gemeint, aber er würde gern von uns erwarten, dass wir jetzt einsteigen ins Business und ihm quasi unsere Ideen schildern, was wir für die großen 10 ja, Fußball-Musicals halten.
Finden wir richtig
großartiges Thema, lieber Alexander.
Extrem gut. Ich habe auch wirklich, das war mal seit langem wieder mal eine große Szene, wo ich viel zu viel Ideen gehabt habe, wo ich dann ein bisschen abbrechen habe müssen. Und also können wir vielleicht sogar mal einen Zweiteiler draus machen.
Ja, finde ich großartig.
Also. Ja, gerade Episoden fange ich an, habe ich mal gemerkt, seit Episode 100. Das heißt, ich würde mit meinem Platz 5 starten, wenn das gut, okay ist.
Lieber Alexander, was ist denn dein Platz 5 der großen 10 Fußball-Musicals?
Mein Platz 5 auf ist die Neymar Junior Story.
Okay.
Und zwar ist es ein Musical, in dem absolut kein Fußball vorkommt, sondern es geht rein nur um alles drumherum, vorwiegend aber um den Charakter Neymar Junior und wie hart das nicht für ihn ist und wie schwierig das ist. Aber nicht jetzt der Durchbruch, weil das war vielleicht tatsächlich schwierig für ihn, sondern alles, was danach in Europa gekommen ist. Also es wird viel drum gehen, wie lebt es in Barcelona, wie lebt es in Paris, wie ist es, wenn man gefoult wird? Wie ist es, wenn man nicht gefoult wird und so tun möchte, als ob man gefoult wird?
Ein eigenes Lied darüber, wie es sich anfühlt, wenn man gefoult wird.
Wenn er gefoult wird. Nein, natürlich. Klar. Also es muss sehr narzisstisch sein.
Und in dem ganzen Musical kommt kein einziges Mal ein Ball vor, oder was?
Nein, es ist total nebensächlich. Es ist immer nicht wichtig, das geht es immer nicht. Das ist mir wichtig zum Unterstreichen.
Ja, finde ich gut. Ich freue mich auf das Lied, wo er dann überlegt, wenn er von Barcelona weggeht zu PSG. Ich glaube, das kann in Erinnerung bleiben. Ja. Das finde ich gut.
Das ist auch extra tricky, so ein Lied zu inszenieren, wo Fußball nicht drin vorkommt. Ja. Aber ja, um das geht's. Was ist dein Platz 5, Stefan?
Ich hole kurz aus. Wir haben, wie immer, fast wie immer, sind wir die großen Szenen ein bisschen anders angegangen, was mir gefällt. Ich habe mir gedacht, okay, ich bin nicht kreativ genug, um mein eigenes Musical auszudenken, den Part überlasse ich dir, lieber Alexander Stegisch. Mhm. Ich habe dafür gesagt, ich gehe her und schau mal an, welche bestehenden Musicals kann ich so adaptieren, dass sie für den Fußball gut passen.
Ah.
Und mein Platz 5 ist in Anlehnung an Starlight Express. kennst du dich bei Starlight Express aus?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht, so wie ich auch nicht. Deswegen bin ich immer hergegangen und habe mir mal Starlight Express angeschaut. Und
was ist das Ganze?
Aha.
Das Ganze?
Nein.
Das ist ja wirklich
nicht
vorbereitet gewesen auf die großen Szenen.
Nein, übrigens, ich bin mit dem Schwerpunkt, den ich überhaupt nicht auseinandergesetzt, ich habe mir nur Musicals angeschaut. Starlight Express. Und zwar geht es bei Starlight Express darum, dass es geht um den Traum eines Kindes und in diesem Traum geht es um die Weltmeisterschaft der Züge. Deswegen, ja, du kennst jetzt die Bilder von Starlight Express.
Ein bisschen,
ja. Und das ist halt eine Weltmeisterschaft, wo halt Waggons gegen Züge antreten und so weiter. Und es geht unter anderem, und das ist quasi der Protagonist, ist die Dampflok Rusty. Und die Dampflok Rusty ist eine ältere Dampflok, wie gesagt, und der traut eigentlich keiner mehr einen großen Erfolg zu und die Dampflok Rusty zweifelt selber mitunter an sich, ob es überhaupt den großen Titel noch erreichen kann und so weiter. Und letztendlich gewinnt aber dann der Rusty diese Weltmeisterschaft. Und das hat mir ein bisschen so an die Story erinnert, des alternden Fußballers, dieses Stars, der vielleicht über seinem Zenit schon hinaus war, der dann letztendlich den großen Titel hat. Und das war dann für mich wie aufgeregt die Geschichte von Messi.
Aha.
Dass es der Messi die Weltmeisterschaft mit Argentinien gewinnt, obwohl eigentlich keiner ihm mehr zugetraut hat, dass er den großen Titel noch holt. Das heißt, extrem viele Züge, entweder sind es Züge, weiß ich nicht, oder Fußballer, die im Stil von Starlight Express durch die Gegend schießen. Und es geht um die Geschichte von Messi, wie es er nochmal schafft, als dieser alternde Star, als die Dampflok Rusty, den großen Titel zu holen.
Boah, das ist ja
Titel war sie noch nicht,
das
genau.
Du jetzt gezeichnet hast,
der Messi Express.
Nein,
das ist nicht gar so kreativ.
Nein, das ist noch nicht gut.
Gaucho Express.
Da müssen wir noch ein bisschen überlegen, okay. Weil der Starlight Express ist natürlich schon ziemlich guter Express. Ja. Das muss man jetzt einmal ganz klar sagen.
Ja.
Aber vielleicht helfen uns unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja. Also Starlight Express, die Messe-Edition.
Gefällt mir. Platz 4 bei mir. Ich habe so was Ähnliches wie du, nur bin ich bei weitem nicht so tief eingegangen. Und zwar geht es darum, dass der Musical über den Kylian Mbappé à la Les Miserables. Weil es geht ja in den letzten Tagen hauptsächlich darum, dass er irgendwo ist, wo er eigentlich gar nicht sein möchte, gegen sein will. Und zumindest fängt Les Miserables so an. Ich habe es leider nicht geschafft, das fertig zu recherchieren oder fertig anzuschauen, weil Musical ist echt nicht so reizen, weil es halt auch nicht die Musicals gibt, die wir uns da gerade ausdenken, weil die schauen wir immer alle an. Ja. Und ich finde es immer extrem nachvollziehbar, wenn Weltstars, die Multimillionäre sind, in der Öffentlichkeit jammern, dass es ihnen nicht gut geht. Und da kann ich relaten, weißt du? Und deswegen suche ich mir sowas gerne aus. Und Kylian Mbappé als in Les Miserables, ich weiß nicht, ob man wieder Hauptdarsteller heißt,
ja, leider. Finde ich gut.
Aber das könnte passen.
Ja, finde ich gut. Es würde auch irgendwie Starlight Express ganz gut passen, finde ich, Mbappé, weil der also verkörpert ein bisschen den Zug, finde ich.
Ja.
Mhm. So ein kleiner TGW. Mein Platz 4 ist, es geht um My Fair Lady, um die Adaption von My Fair Lady auf dem Fußball.
Mhm.
Weißt du, worum es bei My Fair Lady geht?
Natürlich nicht.
Okay. Bei My Fair Lady geht es darum, es geht um den Aufstieg der Blumenverkäuferin Eliza Doolittle.
Aha.
Und die spricht nur Cockney. Also nicht dieses Standard-Chine Englisch, was das Oxford-Englisch, sondern nur Cockney, was halt keiner versteht.
Mhm.
Und es geht darum, dass sie zufällig den Sprachforscher Professor Higgins trifft. Und dieser Professor Higgins quasi hilft ihr dann, also quasi die Eliza binnen weniger Monate in eine Dame zu verwandeln, die dann in höheren Kreisen auch anerkannt wird.
Mhm.
Und ich finde, ich habe dann denken müssen an, wer kennt so die Eliza Doolittle sein, die nur Cockney spricht und die dann quasi in die höheren Kreise eingeführt wird und bin dann zu Wayne Rooney gekommen. Wayne Rooney als Eliza Doolittle und Sir Alex Ferguson als der Professor Higgins, der sich darum annimmt, um quasi diesen Jungen, in dem Fall halt einen Jungen, der nur Cockney spricht, in die höhere Gesellschaft einzuführen. Ich finde, das wäre irgendwie ein schönes Bild.
Und in dem Fall halt in die höhere Fußballgesellschaft.
In die höhere Fußballgesellschaft,
ja,
genau.
Ja, hast du schon. Du zeichnest sehr gute Bilder.
Ja, das freut mich.
Platz 3 bei mir. Haben wir jemanden dabei, den du schon gehabt hast. Und auch von der Idee her ist es jetzt wieder stark an das angelegt, was du gemacht hast, weil ich hätte nämlich gern die Rivalität Messi versus Ronaldo hergenommen,
ja,
im Sinne von West Side Story.
Ja.
Ich glaube, das so, West Side Story ist natürlich eines von vielen Musicals, das ich auch nicht wirklich kenne, aber ich weiß, dass es zwei rivalisierende Gangs gibt, sozusagen, und ich weiß nicht, warum das immer noch eine Diskussion ist, von wegen, wer der Beste aller Zeiten ist, weil es ist immer noch eine Diskussion. Und ich glaube, Messi versus Ronaldo wird die ewige Diskussion sein. Könnte man vorstellen. Oder sehr, sehr lange Diskussion sein.
Naja, aber es ist ja, jetzt ist meine Frage, jetzt gehe ich nämlich näher drauf ein, weil mein Platz 3 ist auch West Side Story.
Aha.
Da geht es ja vor allem darum, das ist ja eigentlich eine Liebesgeschichte. Würdest du das als Liebesgeschichte zwischen Messi und Ronaldo sehen, oder zwischen Fans von Messi und Ronaldo?
Ich denke, dass ja eigentlich die Liebe zum Spiel über der Liebe zum Spiel lernen stehen sollte. Mhm. Und von dem her kann man das sicher so konstruieren, wenn man sich ein paar Minuten bemüht.
Ich finde richtig gut, ich habe auch die West Side Story auf Platz 3.
Mhm.
Und zwar würde ich es ganz gern so, diese tragische Liebesgeschichte halt adaptieren auf einen Fan von Rapid und einen von der Austria, die sich eigentlich verlieben ineinander.
Ja.
Aber was halt immer diese rivalisierenden Kriege dann halt, oder Kämpfe dann halt ergibt. Und das würde ich eigentlich ganz gut finden. Also ich finde, West Side Story hat mich sehr angesprochen, weil sie eben wirklich diesen Bandenkrieg thematisiert.
Ja,
im Musical sind es ja die Jets gegen die Sharks.
Okay, man merkt, dass du die Geschichte ein bisschen besser kennst als ich. Das hilft besonders.
Wer die Jets sind und wer die Sharks sind, weiß ich nicht. Ich glaube, die Rapidler sind die Jets und die Austrianer, die kommen, die Sharks, die sind aus Puerto Rico.
Mhm.
Und letztendlich stirbt er dann auch wer. Aber so weit habe ich dann nicht durchgedacht, wer dann sterben soll. Ich hoffe, stirbt keiner. Leitzhütten.
Ja, wäre besser. Platz 2 bei mir, das Lord Bandner Musical.
Gefällt mir gut.
Die tragische Geschichte des missverstandenen Lord Bandners, der ja erbost ist, dass er diesen Spitznamen überhaupt trägt, ja, Lord Bandner, weil das heißt ja so Internet-Meme-Geschichte eigentlich, ja. Entschuldige, kurz. Und er ist verhältnismäßig ein sehr guter Fußballer gewesen, immer schon. Die Selbsteinschätzung passt halt trotzdem nicht zusammen, weil du kannst ein sehr guter Fußballer sein und trotzdem bist du nicht Platz 3 hinter Ronaldo und Messi. Da geht sich aus, mal guter Fußballer sein und nicht bei den Besten aller Zeiten dran zu sein. Und das sieht er halt massiv anders und das hat halt dazu geführt, dass das Internet nicht immer so ernst genommen hat. Und diese Geschichte, dieses Eigenwahrnehmung versus Außenwahrnehmung, ich glaube, dass das sehr nettes Musical sein könnte. Mhm.
Ich finde es eine gute Steilvorlage.
Und ganz oft kann man halt wirklich so den Schauspieler, der den Lord Bandner spielt, irgendwo hinstellen und Spotlight drauf haben und sagen, und jetzt trelle uns einmal irgendwas übers Leben. Also das sind Musicals, die würde ich mir anschauen.
Ja, finde ich gut.
Mhm. Platz 2 für dich.
Mein Platz 2 ist eine Geschichte über Herkunft, Identität und Loyalität. Es geht darum, als Protagonist Gareth Bale, angelehnt an die Geschichte von Tarzan. Und zwar, dass man halt sagt, Gareth Bale, dieser sehr talentierte Fußballer, der inmitten der Wilden von Wales aufgewachsen ist und halt Dinge kann, die anderen halt nicht kennen, weil der Tarzan kann ja zum Beispiel dann mit Feuer umgehen, wodurch er dann den Leoparden tötet. Und ich finde, der Gareth Bale kann auch inmitten dieser Tiere von Wales Dinge, die anderen nicht kennen. Und letztendlich gibt es ja dann diese Versuchung der großen Welt. Ne? Der Tarzan wird ja, ist halt dann die Möglichkeit, dass er mit den Menschen mitgeht. Oder er muss sich entscheiden zwischen, gehe mit den Menschen mit in die große Welt oder bleibe bei den Gorillas. Und der Gareth Bale geht ja mit den Menschen mit, wechselt dann zu Real. Aber er entscheidet sich letztendlich dann doch für das Leben in Wales und priorisiert Wales immer über allem. Und ich finde, Gareth Bale wäre ein guter Tarzan.
Mhm. Oh, okay. Ja, komm. Gut. Ich habe auf Platz 1 das Schneckerl-Musical.
Okay.
Ich will die Prohaska-Geschichte hören und am liebsten hätte ich gern, dass der Herbert jede Woche auftritt. Irgendwer darf dann die Spätzeiten den Rainer Boyer-Segner spielen.
Und wow, das finde ich extrem gut.
Es gibt so viele Facetten im Leben vom Herbert Prohaska, dass das ein sehr würdiges, ein Musical wäre die passende Würdigung, finde ich, für einen Prohaska.
Das ist ein bisschen so das Altwiener Lied, wird da gesungen.
Ja, zum Beispiel, das natürlich. Schön, natürlich. Ja. Oder also ein junger, rockiger Herbert, ne, der halt gerade erst aus dem, quasi, weiß nicht, was war, Mechaniker, glaube ich, oder so.
Ich glaube, ja.
Ja, da aus der Werkstatt kommt und dann halt in die
Fußballwelt
und noch schöpft und so, ach,
Es ist, und dann kann plötzlich auch Hans Krankl auch vorkommen in einer Nebenrolle.
Natürlich kann er vorkommen, ja, ja.
Ich finde, der Herbert Bohaske Musical ist ganz, ganz großartig.
Damit die Trainerkarriere, es gibt so viele Themengebiete, die er so finde ich gut. Also Schneckerl Musical.
Freut mir sehr
gut. Das kann er ganz einfach und kurz Schneckerl lassen.
Ja. Ja. Nein, finde ich großartig. Gefällt mir richtig, richtig gut.
Cool. Was hast du auf Platz 1?
Mein Platz 1 ist die fußballerische Adaption von König der Löwen. Also es geht um diese wichtige Vater-Sohn-Beziehung.
Das Erste, was ich kenne jetzt, das hilft jetzt ungemein in die Geschichte.
Es geht um diese wichtige Vater-Sohn-Beziehung, wo der Sohn dann in die Fußstapfen des Vaters steigt. Und für mich kommen dafür richtig gut in Frage Peter Schmeichel und Kaspar Schmeichel. Quasi der Vater, dieser weise Vater, der ganz viel ein toller König war und toll alles erreicht hat. Und dann quasi der Sohnemann, der in die Fußstapfen steigt und dann auch gewinnt letztendlich. Die Premier League, nämlich.
Stimmt, ja. Jetzt beim Monaco spielen?
Oh, ich nicht.
Ich glaube beim Monaco, ja.
Und falls die zwar keine Zeit haben, Herfried und Marcel Sabitzer.
Das gefällt mir noch viel besser, ehrlich gesagt. Weil vor allem, das ist ja bei König der Löwen, ist ja dann letztlich nach anfänglichen Schwierigkeiten, ist ja der Junge, der Simba, eigentlich der bessere König, glaube ich. Und bei den Sabitzern war es ja dann schon auch so, dass der Marcel Sabitzer schon der erfolgreichere ist.
Ja, das stimmt.
Ja. Also ja, finde ich gut, weil bei den Schmeichels bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie das
aussieht. Achso, ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Wie du die Herr? Ja, ja. Finde ich gut.
Ja gut, wie gesagt, genug der großen 10, ab in unser heutiges Thema.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Liebster Stefan, wir sprechen heute über die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Und irgendwann müssen wir jetzt dann trotzdem, obwohl wir es nicht eigentlich nicht wollen, dazu sagen, dass es um die Frauen-WM geht. Ja?
Genau, naja, wir müssen es halt dazu sagen, weil sonst
der Kontext fällt. Aber es stört uns ein bisschen, weil bei der Männer-WM sagen wir eigentlich auch nicht dazu, dass die Männer-WM ist.
Ja.
Aber so schaut es halt momentan aus in der Fußballwelt. Der Stellenwert der Frauen-WM ist in vielerlei Hinsicht mehr als fragwürdig, was anfängt bei TV-Deals, die nicht so einfach durchzuführen sind, geht weiter über Berichterstattung, die letztlich halt auch sehr überschaubar ist und führt dann letztlich dazu, dass sie eigentlich in jeglicher Hinsicht überall benachteiligt werden.
Ja, ich finde halt, du merkst so richtig, rund um die Vermarktung von einer WM, es herrscht dann ein bisschen Euphorie in einem Land, wenn die eigene Mannschaft dabei ist. Das hast du natürlich auch bei der Männer-WM. Aber grundsätzlich hast du bei einer Männer-WM natürlich ein ganz anderes Level an Basisinteresse. Mhm. Ich finde, du merkst schon auch gerade in Österreich, weil du hast schon angesprochen, diese TV-Vergaben und so weiter, die waren ja sehr mühsam. Lange Zeit hat's ja nicht wirklich TV-Verträge gegeben in vielen großen Ländern. Ich meine, der ORF hat relativ zügig einmal, ich meine, die Ausschreibung war insgesamt sehr, sehr spät. Aber der ORF hat ja dann gesagt, sie übertragen die Spiele. Aber du merkst so richtig, wenn das eigene Nationalteam gerade in Österreich nicht dabei ist, fehlt ein bisschen so diese Erwartungshaltung, diese Vorfreude. Wo natürlich das Nationalteam mit der sehr, sehr guten Leistung, gerade im letzten Jahr bei der Europameisterschaft, wo man es ins Viertelfinale geschafft hat, natürlich diese Erwartungen auch hochgehoben haben. Mhm. Und jetzt ist es einfach schade, weil du merkst, es wäre halt richtig cool gewesen, wenn das Team dabei gewesen wäre, weil halt insgesamt diese Erwartungshaltung da gestiegen wird. Und jetzt hast du da ein Turnier, das ja, wenn man so will, urzeitmäßig ein bisschen in den Randzeiten stattfinden wird, nämlich es wird ein gemütliches Vormittagsprogramm oder Mittagsprogramm oft einmal werden. Und das führt halt dazu, dass halt viele, ja, so mittelmäßig mit Begeisterung auf das Turnier schauen. Aber ich glaube, das wird trotzdem wieder neue Maßstäbe setzen in der Internationalisierung vom Fußball. Mhm. Und das unabhängig davon, wie es jetzt in Österreich wahrgenommen wird.
Ja. Ja, schauen wir uns das Turnier mal ein bisschen an. Also wie wir schon gesagt haben, es findet in Australien und Neuseeland statt, wobei das Eröffnungsspiel in Neuseeland ist und das Finale dann in Sydney in Australien. Insgesamt hat es um die 10 Bewerber gegeben für die Austragung. Unter anderem so komische Konstellationen, wie das kurzzeitig überlegt worden ist, dass Nord- und Südkorea das gemeinsam austragen. Letztlich haben aber alle bis auf 2 Bewerbungen zurückgezogen. Das heißt, im Finale waren dann nur mehr Kolumbien und Australien und Neuseeland, die sie ursprünglich einzeln beworben haben und dann gesagt haben, na, wir machen es gemeinsam, und das dürfte dann auch der ausschlaggebende Grund gewesen sein, warum sie Kolumbien vorzogen worden sind, abgesehen davon, dass die Infrastruktur natürlich ein bisschen wesentlich besser ist. Ja.
Also ich muss jetzt einfach am Punkt von dir eingehen, also dass sie Nord- und Südkorea gemeinsam beworben haben, ist für mich tatsächlich eine arge Geschichte, weil das ist eine zwei Länder, die eigentlich in keinem Bereich irgendwie.
Ja, ich glaube, eine ganz offizielle Bewerbung hat es nicht gegeben. Beide waren separat im Rennen und man hat dann, so wie die Australien und Neuseeland, auch überlegt, ob es nicht eine Gemeinschaftsbewerbung abgeben soll. Okay. Also letztlich Bewerbungen, die nicht zurückgezogen worden sind, sind nur aus Kolumbien gekommen und die Gemeinschaftsbewerbung aus Australien und Neuseeland. Okay. Aber ja, die Überlegung an sich ist natürlich
absolut crazy. Ich finde es schon spannend, wenn du sagst, da hat die Auslosung dann schon einmal ein besonderes Gewicht, wenn du entscheidest, ob du dein Basecamp in Pyongyang aufschlagen musst oder ob dein Basecamp irgendwo, keine Ahnung, in Seoul oder was auch immer ist.
Ja, und wer kann solche Sachen möglich machen? Nur die FIFA.
Die FIFA kann's.
Schauen wir also weiter kurz zu den Rahmenbedingungen. Es gibt insgesamt 10 Stadien in 9 Städten, wovon 6 Stadien in Australien sind und 4 in Neuseeland. Es sind so viele Teams beim Turnier wie noch nie zuvor, 32. Was sehr, sehr bitter ist, ist eben, wie du schon angesprochen hast, dass es die Österreicherinnen nicht geschafft haben. Die haben super Quali eigentlich gespielt, aber gegen einen übermächtigen Gegner sind sie nie drüber gekommen, oder?
Naja, übermächtig. Offensichtlich liegen die Schottinnen den Österreicherinnen nicht so. Es hat bis jetzt da 4 Spiele gegeben, 4 Niederlagen. Und leider Gottes eben auch diese entscheidende Niederlage letztes Jahr im Herbst. Wobei man auch dazu sagen muss, der Sieg, da wäre man in diesem Playoff, in diesem Qualifikations-Playoff gegen Schottland weiterkommen, wäre das ja nicht immer nicht fix gewesen, dass man dabei gewesen wäre. Dann hätte es noch dieses entscheidende Spiel gegen Irland dann gegeben. Aber wie gesagt, das hat leider Gottes nicht sein sollen, weil, wie gesagt, im Hampden Park es zu einer 0-1-Niederlage gekommen ist. Es ist richtig, richtig schade, weil du hast so richtig gemerkt, dieses Momentum, das du wieder gehabt hast nach all den Turnieren. Und leider Gottes, nachdem die Fußball-Bundesliga der Frauen ja wenig präsent ist, oft einmal in der Medienberichterstattung, ist das halt wirklich ein bisschen ein Blow, weil du hast halt nicht Woche für Woche eine gute Media-Coverage und so, ja, bleibt es halt auch aus jetzt da quasi. Du kannst wieder nur die Hoffnung, dass du für die nächste Europameisterschaft qualifizierst. Aber was man dann wieder sieht, und da muss man wirklich ein bisschen diese österreichische Wahrnehmung von der internationalen Wahrnehmung trennen, man sieht ganz einfach, wie sehr das Turnier gepusht wird. Weil offensichtlich die Vermarktung es hergibt. Und ich meine, die FIFA, wir kennen die FIFA. Die FIFA sagt mehr und größer und mehr Kohle und bessere Kohle. Ja, im Sinn von, keine Ahnung, vielleicht noch weniger Regularien. Aber es geht einfach darum zu sagen, okay, wir wollen dieses Produkt insgesamt einfach ausbauen.
Genau, weil wichtig bei dieser Diskussion ist, erstmals neu sind die Fernsehrechte nicht mit den Herren mitvergeben worden. Das war bis dato immer so, dass wir auch immer das Herrenpaket für die WM im Vorjahr gekauft hat, automatisch die Damenrechte mitgekriegt hat. Und diesmal haben sie sich gedacht, nein, wir wollen schauen, dass wir das, wie du sagst, neuer Markt, wir wollen das extra vermarkten, wollen schauen, dass wir das extra anbringen. Und das hat sich als durchaus schwierig herausgestellt, weil halt im europäischen Raum zumindest die Anschlusszeiten nicht ganz optimal sind. Und was vor allem auch beeindruckend war bei der ganzen Geschichte, die FIFA hat ein bisschen die Opferkarten ausgespielt und gesagt, wir wollen ja dafür sorgen, dass der Stellenwert im Frauenfußball höher wird. Das heißt, wir wollen mehr Kohle dafür haben. Und die Frauen haben sich das doch verdient, Beistrich oder Fragezeichen.
Na klar, du spielst halt, das Spiel, das, ich meine, und das ist, inhaltlich stimmt's ja. Das Problem ist halt, it's not the message, it's the messenger.
Ja, genau.
Die Frage,
ja,
von wem kommt die Info, nicht? Wenn plötzlich natürlich die FIFA auftritt. Inhaltlich stimmt's natürlich.
Inhaltlich ist richtig.
Aber du kannst halt andererseits halt dann auch wieder niemanden zwingen dazu. Und du hast halt einen Punkt angesprochen. Und letztendlich gibt's ja da doch saubere Übertragungspakete, glaube ich, in allen Ländern. Aber es hat sich einfach mühsam gezogen, die ganze Diskussion. Aber es ist schon bis zu einem gewissen Grad für Privatsender zu sagen, okay, wie viel investiere ich jetzt in ein Paket, wenn dann die Spiele am 9. Vormittag laufen? Mhm. Ja, im Privatfernsehen. Das Privatfernsehen, das ja dadurch finanziert, dass sie halt hauptsächlich Werbung ausspielt und Werbung halt davon abhängt, wie viele Leute da zuschauen. Deswegen ist es gut, dass da dann natürlich ab einem gewissen Punkt die Öffentlich-Rechtlichen eingesprungen sind. Das ist in Deutschland genauso. Da übertragen ja auch ARD und ZDF die Spiele. Aber es ist, die FIFA ist einmal nach vorne gepusht oder nach vorne gepresst, das tun sie auch beim Preisgeld. Aber wenn man sich anschaut, das ist nicht nur Inflationsanpassung, dass du 2019 30 Millionen ausschütten willst an 30 Millionen Dollar an Preisgeld. 2023 heuer werden es 152 Millionen US-Dollar sein. Das ist eine Verfünffachung. Mhm. Das heißt, wir sprechen dann schon von Summen, wenn du sagst, okay, die Mannschaft, die den WM-Titel holt, wird pro Spielerin 270.000 US-Dollar bekommen. Also jede Spielerin. Das heißt, da sind wir schon in einem Bereich, wo du sagst, das hat schon eine gewisse vermarktungstechnische Wucht, dieses Turnier. Und es wird auch richtig coole Bilder liefern, wenn du die anschaust. Also du hast Australierinnen, die natürlich voriges Jahr als aufhorchen haben lassen, indem sie England als Europameisterinnen geschlagen haben. Und du darfst nie Gastgeber und Gastgeberinnen unterschätzen, wenn du eine Dynamik auftritt. Du hast große Stadien, die richtig voll sein werden. Das heißt, es ist also wichtig, dass sie die Zuseherinnen und Zuseher gewöhnen an dieses Bild von großen, vollen Stadien im Frauenfußball. Mhm. Also das wird schon cool werden. Aber natürlich war die FIFA mal mutig und sagt, okay, wir verfünffachen mal das, was wir ausschütten wollen. Aber irgendwann muss die Kohle herkommen.
Genau. Wo die FIFA dafür nicht mutig war, sondern wieder mal ihr eigenes Süppchen gekocht hat, war die Thematik rund um die Kapitänenbinden. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Letzte WM war ja eine große Diskussion wegen der One-Love-Binde, ob Spieler die tragen durften. Durften sie dann letztlich auch nicht und es hat sich ja niemand drüber traut, das zu ändern. Bei dem Damenturnier ist es jetzt wieder untersagt. Dafür hat die FIFA insgesamt, warte uns mal abzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eigene Armbinden herausgebracht und die Spielführerinnen dürfen sich aussuchen, welche sie tragen. Und da gibt es verschiedene Causes für die einzelnen Binden. Es gibt zum Beispiel die Unite for Inclusion Armbinde oder die Unite for Indigenous People, die Unite for Gender Equality, Unite for Peace, Unite for Education for All, Unite for Zero Hunger und Unite for Ending Violence Against Women. Und aus diesen 8 verschiedenen bunten Schleifen darfst du eine aussuchen und mit der darfst du auslaufen.
Was cool ist, weil jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber die FIFA war ja natürlich, weil ich habe das auch nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich lese es ja gerade, ist natürlich spannend, weil sie natürlich hergegangen sind und den für die FIFA eleganten Move gemacht, indem sie einfach mit der UN kooperieren.
Genau.
So quasi, wir sind ja eh nicht, wir bleiben ja eben neutral. So quasi, wir sind ja nicht die FIFA, diejenigen, die sagen, wir stehen für Gender Equality ein oder für Inclusion, sondern unser Partner, die UN, macht es. Das ist ja eigentlich wieder, sind sie ja wieder smooth wie immer, nicht?
Ja, wobei, ich meine, ein cooler Move ist halt unter Anführungszeichen zu setzen, es ist besser als bei den Herren, klar. Aber eigentlich hätte es ja schon eine gute Idee gegeben mit der One-Love-Binde und die ist weiterhin verboten.
Ja, das erste Mal ist es verboten und es hätte ja nichts dagegen gesprochen, bei der WM 2022 in Katar das zu machen. Mhm. Weil theoretisch für Inclusion, für Indigenous People, Gender Equality, für Peace, Unite for Peace. Aber da will man halt auch nicht zu sehr den russischen Partner verbrellen, zu dem Zeitpunkt
ja,
wahrscheinlich.
Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, weil eigentlich ja die FIFA schon immer gegen politische Botschaften sind und irgendwo sind es dann ja doch politische Botschaften.
Nicht nur politische Botschaften, da geht es halt um das Wertekonstrukt, das sich die FIFA da mir in unserem Katar-Beispiel ja gesprochen, ja verpflichtet hat zu schützen. Was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, ich glaube, dass der Frauenfußball sehr, sehr gesellschaftspolitisch ist, das kriegt jeder mit. Das heißt im nationalen Bereich, das heißt international, da gibt es viel, viel mehr gesellschaftspolitische Themen, die eine Rolle spielen. Wie man sieht es jetzt an dem Beispiel der Kapitänsbinden. Und ich glaube schon, dass das für den Frauenfußball insgesamt ein sehr, sehr nicht nur wichtiger, sondern auch Alleinstellungsmerkmal verglichen mit dem Männerfußball sein kann, dass es immer viel, viel politischerer Bereich ist, dass du ganz bewusst hast. Und ich glaube schon, dass du dadurch auch eine sehr hohe Loyalität aufbauen kannst von deiner Fangemeinde, dass du sagst, okay, ich interessiere mich für den, weil es gibt immer diese mühsamen Vergleiche. Ne? Du hast ja Frauenfußball verglichen mit dem Männerfußball und so weiter. Der Frauenfußball hat ganz viele Dinge, die der Männerfußball nicht hat. Und zwar ist es das klare Einstellen für gesellschaftspolitische Themen. Gut, die Männerfußball passiert jetzt auch, aber authentischer und konsistenter wird schon im Frauenfußball gelebt. Ja. Und das kann schon für mich Nische gehen, geht es davor, aber das kann für mich schon eine Säule sein, die den Frauenfußball erfolgreich vom Männerfußball unterscheidet, dass da vielleicht keine Kompromisse eingegangen werden. Weil was siehst du, wenn im Frauenfußball Maßnahmen angedroht werden, dann werden sie auch durchgezogen, im Unterschied zu oftmals zum Männerfußball. Aber wie gesagt, es geht ja darum, nicht nur immer den obwohl es jetzt, das widerspricht immer gerade selber, den Frauenfußball im Unterschied zum Männerfußball zu definieren. Der Frauenfußball ist ein eigenes Ding. Aber wie gesagt, den Punkt finde ich durchaus spannend. Mhm. Aber kommen wir zurück vielleicht zum Sportlichen, lieber
Jawohl.
Alexander. Jetzt haben wir ein Teilnehmerfeld, das so groß ist wie nie. Das führt dazu, dass wir nicht nur die üblichen Verdächtigen im Teilnehmerfeld haben, sondern auch viele kleinere Nationen. Das heißt, es wird ja durchaus auch schon vermutet, dass vielleicht wir auf das ein oder andere spektakuläre Ergebnis uns gefasst machen müssen, wenn dann halt kleinere Nationen gegen die großen Platzhirschen antreten werden. Mhm. Aber was kann man denn zur Favoritenrolle sagen?
Die Favoritenrolle ist sicher breit gestreut. Also es gibt sehr viele Mannschaften, die Spielerinnen haben, die in sehr guter Form sind. Allen voran natürlich die Engländerinnen, glaube ich. Also die sind amtierende Europameisterinnen, haben allerdings ein bisschen mit Verletzungspech zu tun. Das heißt, einige gute Spielerinnen sind nicht im Kader und können die WM nicht mitmachen. Ich denke, dass wie so oft die Amis natürlich super stark sein werden. Da ist ja vor allem spannend, dass die mit der Megan Rapinoe, die, ich glaube, älteste Spielerin des Turniers mit dabei haben, 38, die halt hauptsächlich dafür da sein wird, das junge Team ein bisschen mitzucoachen, vielleicht selber gar nicht mehr so viel spielen wird, aber halt in der Vergangenheit eine unglaublich wichtige Rolle im Frauenfußball eingenommen hat.
Und ich glaube, es wird ihr letzter großer Auftritt auf wirklich großer Bühne. Ich glaube, sie entweder hat sie schon ihren Rücktritt verkündet. Auf jeden Fall, glaube ich, ist das ein bisschen unausgesprochener
Fakt. Bei der nächsten Weltmeisterschaft wäre sie 42. Sie ist jetzt schon, muss man auch sagen, in den letzten Vorbereitungsspielen, die hat keine oftmals nicht mehr als 10 Minuten gespielt. Also das wird die letzte WM gewesen sein. Es serve gut für die Marta bei Brasilien. Brasilien gilt nicht unbedingt als Favorit. Das brasilianische Nationalteam ist der Frauen ist nicht sonderlich spielstark, aber für sie ist es die mittlerweile 5. Weltmeisterschaft, was ja auch nicht nichts ist, muss man sagen.
Ja. Absolut. Das Spannende ist ja allgemein, und jetzt sind wir beide doch jemand, die den Frauenfußball nicht aktiv mitverfolgen. Also wenn es um die Champions League geht, man schaut sich dann einmal das Halbfinale an, man schaut sich das Finale an, aber es ist jetzt dann nicht so, dass man sich jedes Gruppenspiel reinzieht. Aber das Spannende ist, ich finde, du hast dann so, glaube ich, geht es auch vielen anderen da draußen, man hat einfach viel mehr Grundwissen schon, auf dem man aufbaut bei so einem Turnier. Also zumindest bei mir, da bin ich ganz ehrlich, war so vor x Jahren, vor 5, 6 Jahren, wenn da ein großes Turnier war, bist du mal hergegangen und hast immer einlesen müssen, wer ist denn da überhaupt dabei. Ja. Und natürlich ist das Wissen über den Männerfußball noch immer deutlich größer wahrscheinlich bei uns beiden, als es über den Frauenfußball
definitiv,
ist.
Definitiv, ja.
Aber ich glaube, es ist trotzdem einfach mal spannend zu sehen, man tut sich viel, viel leichter, sich auf das Turnier zu freuen, weil man weiß gewisse Dynamiken, man kennt die handelnden Akteure und das wird einfach spannend so sein. Und das Niveau, das haben wir bei der Europameisterschaft vorher auch schon gesehen, das wird steigt zunehmend und es wird ein richtig spannendes Turnier werden. Mhm. Und die Frage, ob die Amis sich quasi den dritten Titel in Folge umhängen können, also das wird richtig, richtig spannend. Und ich glaube, es wird, weil es ist ja ganz viel, es hat ja ganz viel innere Kämpfe gegeben von vielen Leuten, mit denen wir ja rund um Katar gesprochen haben. Wie steht man zu dem Turnier und so weiter. Ich glaube, die WM 2023 ist ein Turnier, dem macht es am leicht, dem Ganzen offen zu begehen und sich wirklich mit Vorfreude zu sagen. Weil da haben wir viele herumgedruckt um die WM 2022. Ja. Wie geht es mir ja wie selber auch? Nicht? Wir haben ja nicht gewusst, was ist unsere Rolle. Ja. Aber ich glaube, zu sagen, hey, 2023, wenn ich mir das anschaue, freue ich mich schon richtig drauf. Und wie gesagt, es wird noch genug Leute geben, die es nicht anschauen werden. Mhm. Aber ich glaube, wir sehen es doch aus unserem Selbstverständnis heraus. Ist schon als wichtiger zu sagen, okay, es wird cool werden. Und wie so oft, wenn du Sachen offen begegnest, dann wird dir das positiv überraschen. Mhm. Ich glaube, es wird richtig cool werden. Ich glaube, die Übertragungen werden cool werden, es werden richtig coole Bilder werden, es werden spannende Spiele werden und es wird, glaube ich, wirklich ein Fußballfest sein. Und deswegen kann man nicht immer nur nörgeln und sudern, weil das tun wir ja auch viel.
Ja, wir ja nicht, aber die Gesellschaft halt auch.
Naja, genau. Wir ja nicht. Aber wie gesagt, deswegen müssen wir hergehen und sagen, okay, ja. Leute, es wird richtig gut. Und für alle diejenigen, die dann im Büro sitzen, vielleicht sagen, okay, heute scheiß mich gar nicht. Und vielleicht der Browser im Büro Wave Stream nicht blockiert, dann wird das ein spannendes Spiel werden.
Mhm, auf jeden
Fall. Dann kann man sich das reinsehen. Also vielleicht explodieren sogar die Quoten, weil die Leute alle während der Arbeit schauen.
Ja, könnte sein, was weiß man schon.
Weil es keine Kompromisse eingeben muss mit dem Schwimmbad oder mit sonst irgendwas, was du am Abend machst.
Ich find's jedenfalls cool, dass man da auch die Möglichkeit hat, ein bisschen Zeichen zu setzen. Wir haben uns lange und breit darüber aufgeregt, was wir uns auf keinen Fall von einer WM erwarten. Und was sie nicht sein darf und was bei Katar zum Beispiel als falsch gelaufen ist. Und sehr viele Dinge, die dort falsch gelaufen sind, sind da jetzt wieder richtig. Ja? Ja. Wir haben ja immer gesagt, wir dürfen nicht diese eurozentristische Sicht haben. Das heißt, es darf uns jetzt in dem Sinne nicht stören, dass die Ankickzeit vielleicht für uns nicht ganz optimal sind. Und alles andere ist ja wirklich cool, weil es ist jetzt wieder eine Weltmeisterschaft im Sommer. Es passt genau eine. Wir sind alle, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das letzte Fußballspiel, das ich gesehen habe, ist jetzt ein paar Wochen her. Und ich bin wirklich frei mit drauf, jetzt wieder Fußball zu schauen. Und das wird sicher attraktiver Fußball werden. Ne?
Also, es wartet auf uns ein spannendes Turnier. Und genau, und wir beide werden vor der Klotze hocken. Mhm. Oder es ist uns im Stream illegal während der Arbeit anschauen.
Das ist immer eine Möglichkeit. Stefan, zum Abschluss noch. Wir haben ein bisschen über die Favoriten geredet, aber die Leute freuen sich ja immer, wenn wir uns vertun beim Tippen. Wer wird denn Weltmeister 2023?
Ich mache es mir einfach. Ich glaube nicht, dass die Engländerinnen die Nerven haben. Ja, ich glaube, für das sind sie zu viele Engländerinnen. Wobei, vielleicht haben sie den Fluch gebrochen mit dem Europameistertitel, ich weiß es nicht. Nein, ich mache es mir einfach, nachdem für mich die Deutschen im Moment ausscheiden, vielleicht lehne ich mich schon zu weit aus dem Fenster, aber die, da dürfte, glaube ich, im ganzen DFB ein bisschen die Seuche im Moment sein, so wie die alle kicken. Glaube ich, dass es die Amerikanerinnen wieder machen werden.
Ja, okay.
Also, sie haben zwar Ausfälle, wie du schon gesagt hast, also ich glaube, sie kämpfen auch mit Ausfällen, aber ich glaube, dass die der Erwartungshaltung gerecht werden.
Ja. Also prinzipiell wäre mein Favorit England gewesen, aber erstens einmal die Lea Williamson und die Bev Mead sind beide nicht dabei und die sind wirklich wichtige Spielerinnen. Und das Zweite, was mich bei den Engländerinnen stört, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, die haben jetzt da ein Social Media und Werbebann aufs Nationalteam ausgesprochen. Das heißt, beginnend zwei Wochen vor dem Turnier, also jetzt, dürfen die Frauen keine Werbung mehr machen für Nicht-Sponsoring-Partners sozusagen.
Wo, okay, das habe ich nicht gewusst. Ich meine, es macht.
Hat die FA ausgesprochen. Also okay. Gilt jetzt nicht für alle Teams, sondern halt für England. Okay. Ja.
Ich meine, ist halt im Frauenfußball halt insofern nicht zu vergleichen, weil ob hochbezahlte Männer zwei Wochen lang keine Werbung machen dürfen, ist das eine. Im Frauenfußball ist es vielleicht doch ein Unterschied.
Es ist voll strange und vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja noch eine Geschichte, die ich vorher nicht erwähnt habe, bei den Spanierinnen leicht immer drei gemacht hat. Es sind ja 15 Spielerinnen zurückgetreten. Vom Turnier wohlgemerkt, ja. Finde ich das jetzt wieder so eine Spitze gegen, wie du sagst, nicht unbedingt bestverdienendste Fußballerinnen sozusagen, sondern Leute, die es eh eigentlich brauchen könnten oder eher brauchen könnten. Und ich check's auch nicht ganz juristisch, weil zu sowas muss man irgendwie auch zustimmen, denke ich mir mal, oder? Kann ja gut sein, dass die eine oder andere Spielerin bereits einen Werbedeal gehabt hat. Mhm. Und bei den Männern wäre das sowas nicht vorstellbar und ich verstehe nicht, warum man das dort macht. Und deswegen scheiden die Engländer aufgrund meiner nicht vorhandenen Sympathien schon aus. Und ich tippe deswegen auf einen Austragersieg.
Okay.
Ja, Australien macht's. Die spielen coolen Fußball und ich bin gespannt. Könnte man super vorstellen, Finale Australien gegen US of A. Würde mir super gefallen.
Ja, also hätte ich nichts dagegen einzuwenden.
Yes.
Gut, Alexander.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Meldet euch bei uns mit Tipps und Tricks für zukünftige Rubriken bei uns. Da freuen wir uns immer sehr. Redaktion und spielfrei.at ist unsere E-Mail-Adresse. Könnt ihr euch auf Social Media raussuchen. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt, Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.